Wenn wir Menschen im Gefängnis sterben lassen, dann machen wir sie zum Objekt des Staates, zur Nummer.
Normalerweise sollte es ein Sterben in der Haftanstalt eigentlich nie geben. Das Bundesverfassungsgericht legt eindeutig fest, bei einer Infaustenprognose und in einer progredienten Erkrankungsphase ist eigentlich ein Häftling vorzeitig zu entlassen, weil er soll immer in Freiheit sterben dürfen.
Derzeit gibt es in Deutschland gut 2100 Strafgefangene im Alter von 60 Jahren und darüber. Rund 500 von ihnen mit einer Vollzugsdauer von über 10 Jahren bis hin zu lebenslänglich. Man darf daher davon ausgehen, dass einige von ihnen der natürliche Tod noch während des Strafvollzugs ereilt, und mit der demografischen Entwicklung wird ihre Zahl steigen. Was aber passiert, wenn es hinter Gittern ans Sterben geht? Grob gesagt, gibt es dann zwei Optionen. Zum einen können Gefangene aus der Haftanstalt entlassen werden. Die Details dazu regeln die vollstreckungsrechtlichen und gnadenrechtlichen Vorschriften der Bundesländer. Unterbleibt die Entlassung, aus welchen Gründen auch immer, müssen die Betreffenden ihr Leben in einer Einrichtung des Strafvollzugs beenden. Was macht diese Vorstellung mit uns? Denken wir, gut so, geschieht ihm Recht, geschieht ihr Recht? Oder sind wir betroffen, unangenehm berührt, weil schließlich auch jenen Menschen ein würdevolles Sterben zusteht, die Würde anderer massiv verletzt haben? So zu lesen beispielsweise in der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland. Dies ist die letzte Sendung im Rahmen der Reihe »Sterben abseits der Gesellschaft«. Sie thematisiert weniger die Umstände der Sterbebegleitung, sondern sie soll zu einer Reflexion über die ethischen Aspekte anregen, die mit einem Sterben unter Haftbedingungen einhergehen. Sterben im Knast. Ist die Würde des Menschen vielleicht doch antastbar? Eine Sendung von Günter Löffelmann.
Als Jurist bin ich gut ausgebildet in Menschenrechtsfragen. Und ich darf mich ein Stück weit wirklich als Menschenrechtler und Menschenrechtswächter bezeichnen, habe so auch meinen Dienst in der Justiz verstanden. Und da habe ich die Frage gestellt, ist das denn menschenrechtlich verantwortbar, Menschen im Gefängnis in einem staatlich überwachten Raum sterben zu lassen? Und irgendwann bin ich dazu gekommen, nein, das ist eine Menschenrechtsverletzung. In unserer zivilisierten Gesellschaft, in dieser Zivilgesellschaft, wo die Würde des Menschen angeblich unantastbar ist, kann man es nicht rechtfertigen, dass man Menschen im Gefängnis sterben lässt.
Professor Dr. Rüdiger Wulff ist Jurist, Ministerialrat AD, war tätig als Richter und Staatsanwalt und lehrt heute noch an der Universität und am Ambrosianum College in Tübingen. Er hat ein Buch mit dem Titel »Sterben im Gefängnis« geschrieben und für sich eine sehr klare Position zu diesem Thema gefunden.
Als Jurist muss man sagen, die Würde ist uns mitgegeben als Menschen und die Menschenwürde kann man nicht verwirken, auch wenn man schwerste Schuld auf sich geladen hat. Diese Handlungen muss man ächten, aber die Menschen, die dahinter steht, die muss man immer noch achten. Und das gilt für den schwersten Verbrecher, auch Kriegsverbrecher und Kriegstreiber, die wir aktuell haben, gilt das. Ich weiß, das ist leichter gesagt vom Katheter oder hier im Studio, in der konkreten Situation das durchzuhalten, ist sehr viel schwieriger. Aber dazu müssen wir eigentlich kommen und Juristen müssen das anmahnen.
Wie Wie notwendig dieses Anmahnen ist, das weiß auch Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Denn nicht nur an Stammtischen ist umstritten, ob auch Schwerstkriminelle noch Anspruch auf Menschenwürde haben.
Das ist die Grundfrage, die ich in jedem Jahr mindestens 4-mal mit meinen Studierenden auch im Rahmen meiner Vorlesungen behandle. Aber das ist genau das Paradoxe des menschenrechtlichen beziehungsweise des Ansatzes der Menschenwürde. Das ist nämlich, dass die Würde, jetzt überspitze ich es mal, die Würde eines Menschen ist ihm innewohnend, jetzt kommt es, vor aller Leistung und trotz aller Schuldelemente, die er auf sich geladen hat. Auch und gerade, ich sag mal, die schwerstkriminellsten von uns verwirken niemals ihre elementare Anspruch auf Würde. Das geht vielen nicht leicht runter. Ganz im Gegenteil, da sperrt sich. Alle denken, mindestens muss doch das biblische Motiv Auge um Auge, Zahn um Zahn geben.
Tatsächlich sind es nur wenige Menschen, derentwegen diese Diskussion geführt wird. Derzeit sterben in bundesdeutschen Gefängnissen ungefähr 60 bis 80 Haftinsassen pro Jahr eines natürlichen Todes. Keine große Sache, könnte man meinen, aber den Juristen und Kriminologen Professor Wulff treibt dies um. Ihm geht es ums Grundsätzliche.
Die Menschenwürde ist sehr wohl antastbar, vor allem auch im Gefängnis. Ich weiß, wovon ich spreche. Eine Situation in einen Sterbeprozess kommt und nicht in ein Vollzugskrankenhaus oder ein Vollzugskrankenhaus draußen, der hat es schwer, insbesondere wenn das am Wochenende passiert. Da habe ich auch Fälle vor Augen. Da ist kein Anstaltsarzt, da ist im Gefängnis eine Notbesatzung, da ist vielleicht ein Sanitäter kaum vorhanden. Es fehlen die Grundvoraussetzungen eine Grundpflege. Und wenn dieser Mensch Glück hat, dann springen Gefangene ein, die dann noch ihre, auch unter den schwersten Straftätern, wo dann noch eine menschliche Regung ist und sagt, diesem Kameraden, dem müssen wir helfen. Und sie sorgen dann in rührender Weise darum, dass diese Gefangenen annähernd menschenwürdig sterben können. Quantitativ ist das vernachlässigenswert. Aber es kommt hier nicht auf die Zahl drauf an, sondern es ist ein Eckpunkt unseres Sanktionensystems. Da müssen wir genau hingucken. Was rechtfertigt eigentlich, Menschen im Gefängnis sterben zu lassen? Und als Jurist sagt man dann, naja, ich prüfe doch mal die Strafzwecke.
Zweck der Strafen in unserem Rechtssystem ist es, künftigen Straftaten vorzubeugen. Man unterscheidet dabei die Generalprävention, die die Allgemeinheit von strafwürdigen Handlungen abhalten soll, und die Spezialprävention, die den Täterinnen und Tätern gilt. Beide Präventionsebenen beinhalten ihrerseits wieder positive bzw. negative Ziele und Wirkungen. Bei der positiven Generalprävention sollen die Strafen das Vertrauen der Gesellschaft in den Rechtsstaat stärken. Die Bürgerinnen und Bürger sollen erkennen, dass sich das Recht durchsetzt. Das Rechtsbewusstsein der Gesellschaft soll befriedigt werden. Die negative Generalprävention zielt mit ihren Maßnahmen darauf ab, die Mitglieder der Gesellschaft von kriminellen Taten abzuschrecken. Die positive Spezialprävention schließlich soll die Täterinnen und Täter bessern, sie resozialisieren. Die negative, die Allgemeinheit vor den Täterinnen und Tätern schützen, beispielsweise indem diese in Sicherungsverwahrung kommen. Für Professor Wulff liefert keiner dieser Strafzwecke eine Begründung dafür, sterbende Menschen im Gefängnis zu belassen.
Bei der positiven Generalprävention kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Wochen sagt, ja, denen geschieht ja das ja ganz recht, dass sie dann auch sterben. Aber da muss ich sagen, in so einem Staat wollte ich nicht leben, der seine Macht an Sterbenden auslebt. Das zeigt auch keinen starken Staat.
Auch eine abschreckende Wirkung kann Professor Wulff beim Sterben im Gefängnis nicht erkennen.
Ich glaube, dass niemand, der eine Tat vorhat, sich überlegt, dass er bestraft werden könnte, ins Gefängnis kommen könnte, lange dort einsitzt und am Ende im Gefängnis stirbt und deswegen sagt er, nee, das will ich nicht, deswegen lasse ich die Tat. Und wenn ich dann weitermache mit den Strafzwecken, Resozialisierung bei sterbenden Gefangenen ist auch kein Thema. Wer im Sterben liegt, machen wir es ganz deutlich, der hat anderes vor, der geht eben in den Tod hinein, da ist nichts mehr zu resozialisieren. Das Letzte ist die Frage, gibt es Menschen, die bis in den Tod hinein für andere gefährlich sind? Ich könnte aus meiner Erinnerung vielleicht ein oder zwei Täter benennen, wo man diese Frage stellen könnte. Ich hatte über mehrere Jahrzehnte einen Täter zu begleiten, der zu den großen Verbrechern des 20. Jahrhunderts gehörte, der mehrere Mordfälle, Sexualstraftaten begangen hat, der auch im hohen Alter noch sexuell sehr aktiv war, wo es Gutachten gab, die ihm eine sexuelle Wachheit noch bescheinigt haben. Deswegen hatte er auch eine sehr lange Haftzeit. Er ist dann auch im Gefängnis gestorben. Da hätte man dran denken können. Aber wenn einer im Sterben liegt, dann ist auch keine soziale Gefährlichkeit mehr. Nehmen wir mal die aktuellen Fälle. Es gibt ja jetzt auch noch Verurteilungen von NS-Tätern in hohem und höchstem Lebensalter. Da geht es völlig in Ordnung, dass man diese Täter verfolgt, dass man sie bestraft, dass man sie auch zu Haftstrafen bestraft, einen 95-Jährigen mit 3 oder 5 Jahren Haft bestraft. Das ist wichtig, damit die Gesellschaft das Unwerturteil über die Tat fällt. Alles andere ist dann täterorientiert. Ist dieser Mensch noch haftfähig? Und wenn er haftfähig ist, und dann ist die Frage, ja, wenn es an Sterben geht, muss das dann noch sein?
Zwischenfazit. Die genannten Strafzwecke rechtfertigen es also nicht, einen sterbenden Gefangenen in Haft zu belassen. Und es gibt noch weitere Gründe, die gegen ein Sterben unter Haftbedingungen ins Feld geführt werden. So ist der Strafvollzug in seiner gegenwärtigen Form beispielsweise gar nicht auf derartige Situationen vorbereitet, wie beispielsweise in einer Veröffentlichung in der Zeitschrift Sozial Extra aus dem Jahr 2019 zu lesen ist. Die Professorinnen für Soziologie Dr. Mechthild Bereswil und Dr. Anke Neuber beschreiben darin unter dem Titel »Sterben im Strafvollzug«, dass schon die Bereitstellung von Räumen und trostspendenden Ritualen ein Problem darstellt, dass Versorgungsmöglichkeiten für Pflegebedürftige fehlen, dass es für Sterbeprozesse keine verlässlichen Routinen gibt. Insgesamt, so die Autorinnen, ist eine professionelle Begleitung von Sterbeprozessen im Vollzugsalltag nicht vorgesehen. Das sieht auch Professor Wulff so.
Man muss natürlich sagen, die normale Strafanstalt ist nicht zum Sterben gebaut. Es gibt keine Sterbezellen, es gibt Gott sei Dank auch keine Friedhöfe in den Gefängnissen. Es gibt aber auch keine Pflegebetten. Oder es ist nicht für die Grundpflege gesorgt. Deswegen versuchen die Anstaltsleiter, diese sterbenden Gefangene in Vollzugskrankenhäuser zu bringen. Da sind sie besser aufgehoben. Und dort ist auch unter äußeren Bedingungen ein menschenwürdiges Sterben möglich.
Was aber bedeutet es für die Inhaftierten, wenn dies unterbleibt? Wenn sie eben doch ihr Leben unter Haftbedingungen beenden müssen? Nach dem Gesagten darf man davon ausgehen, dass es schon allein aus strukturellen Gründen schwierig ist, ein menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen. Und, wie wir gleich hören werden, gibt es noch weitere Faktoren, die dieses Ideal aushöhlen.
Was wir brauchen, ist nicht Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit. Aldous Huxley.
Lora München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Menschen sollten ihr Leben nicht in Unfreiheit beenden. Darauf verweist laut dem bereits erwähnten Fachartikel etwa ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2004. Darin habe das Gericht festgestellt, so die Autorinnen, dass im Strafvollzug Untergebrachte eine konkrete und realisierbare Chance haben müssen, die Freiheit wiederzuerlangen. Heißt das nun, dass Sterben unter Haftbedingungen der Menschenwürde widerspricht? Ich frage nach bei Professor Wulff.
Man kann sagen, die Menschenwürde ist verletzt, wenn jemand zum Objekt des Staates wird. Das ist eine Objektformel, die der Tübinger Staatsrechtler Günter Dürich gefunden hat. Und wenn ich das mal so drauf anwende, auf unseren Fall, dann muss ich sagen, ja, im Sterben wird der Gefangene zum Objekt des Staates, weil erstens, er hat kein Recht, sich den Arzt seiner Wahl zu suchen. Er muss mit dem Anstaltsarzt Vorlieb nehmen, auch wenn die ihre Pflicht erfüllen. Im Sterben werden so intime und höchstpersönliche Fragen relevant, da braucht man eigentlich den Arzt des Vertrauens. Es geht dann weiter. Sie haben auch nicht den Seelsorger ihres Vertrauens, sondern den Anstaltsseelsorger. Und gerade beim Sterben, beim Abrechnen mit dem Leben, mit sich selber, mit den Mitmenschen, mit Gott, braucht man eigentlich den Seelsorger des Vertrauens. Man versucht das, aber sie haben keinen Anspruch. Und sie haben natürlich auch keinen Anspruch darauf, mit Personen ihres Vertrauens zusammen zu sein in der Sterbestunde oder da zu sterben, wo man gerne sterben will, den Sterbeort. Und wenn ich das alles zusammennehme, muss ich sagen, ja, wenn wir Menschen im Gefängnis sterben lassen, dann machen wir sie zum Objekt des Staates, zur Nummer. Und deswegen glaube ich, kann man das schon behaupten, dass im Sterben, im staatlich überwachten Raum, die Menschenwürde nicht mehr gewahrt ist.
Selbstbestimmung im Sterben und Strafvollzug kollidieren auch noch an anderen Stellen, an die man zunächst vielleicht gar nicht denkt, die aber enorme ethische Tragweite haben. Professor Lob-Hüdepohl spricht in diesem Zusammenhang von hochkomplexen Wirklichkeiten. Was darunter zu verstehen ist, illustriert er folgendermaßen.
Nehmen wir ein sehr konkretes Beispiel. Da wird auch gerade heftig in der Wissenschaft darüber debattiert, weil es eine extrem schwierige Frage ist. Beispielsweise das Recht eines Inhaftierten auf Assistenz zum Suizid. Wird jetzt in der Schweiz, ist es schon länger in der Diskussion, ja, in anderen Ländern, jetzt durch die Entwicklung in Deutschland natürlich nochmal ganz stark auf die Tagesordnung gebracht wird. Es klagt ein Häftling aus Nordrhein-Westfalen auf Zugang zu ärztlich assistiertem Suizid mit Verweis auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2020, also das Aufheben des Paragraph 217. Jetzt ist die Suizidassistenz schon komplex genug, weil sie setzt Freiverantwortlichkeit voraus. Das ist unstrittig. Wie aber die Freiverantwortlichkeit im Kontext von Suizidialität eigentlich, worin sie besteht und wie sie festgestellt wird, ist hochkomplex. Und da beispielsweise ist ein ganz wichtiges Moment, nicht? Wenn also die Lebensumstände so gestrickt sind, dass aus der Perspektive des betroffenen Menschen nur noch der einzig sinnvolle Ausweg ist, sich selbst das Leben zu nehmen, dann kann man kaum noch von einer Freiverantwortlichkeit sprechen. Denn Freiverantwortlichkeit setzt auch wählen können voraus, sozusagen. Das ist schon im normalen Leben nicht ganz einfach, deshalb ist auch die Gesellschaft dazu verpflichtet, Alternativen anzubieten. Jetzt stellen Sie sich nur diese Frage mal vor, nicht, wie komplex das wird innerhalb eines Gefängnisses. Ja? Also wenn natürlich die Lebenssituation von Einsamkeit bedroht und mangelnder Begleitung, mangelnder medizinischer Versorgung, mangelnder palliativmedizinischer Begleitung, pflegerische Betreuung, psychosozial, das ist noch weniger im Gefängnis. So, wenn das alles nicht offen steht, dann kann natürlich, können die Bedingungen, also die Haftbedingungen, sagen wir mal, die Suizidalität nochmal befeuern sozusagen. Kann das aber die Lösung sein? Können wir da noch von Freiverantwortlichkeit beispielsweise sprechen? Daran merken Sie ein sehr konkretes Beispiel. Ja? Aber auf der anderen Seite kann ich jetzt nicht sagen, ich verwehre jedem Inhaftierten diese Möglichkeit. Immerhin ist das ist es ein Grundrecht. Und die Grundrechte können zwar eingeschränkt werden, sicherheitsrelevant, ja? Aber sie können ja nicht versagt werden einem Inhaftierten.
Freiheit und freie Verantwortlichkeit. Im Knast sind sie eingeschränkt. Und dennoch sieht Professor Lob-Hüdepohl bei diesen Dimensionen auch Potenzial, um Inhaftierten einen Weg zu eröffnen.
Es gibt das Moment der äußeren Freiheit, die ist schlicht begrenzt. Es gibt auch einen Moment der sogenannten inneren Freiheit sozusagen. Ja? Und die innere Freiheit, die macht man menschenrechtsethisch daran fest, die Freiheit von Sorge, von Angst, von anderen bedrängenden Faktoren. Ja? Und die Freiheit auch von seelischer Not, ein ganz zentrales Moment. Und ich sage das deshalb, weil auch unter den Bedingungen einer Haft so etwas gelingen kann. Sie merken, wie vorsichtig ich das formulieren möchte, weil das ist kein Selbstläufer. Aber innerhalb, ich höre von vielen Seelsorgerinnen, Seelsorgern, die das machen, oder auch von Sozialarbeitern und Sozialarbeitern, die das unterwegs, dass es so etwas sich einstellen kann von Gelassenheit, also von innerer Befreiung sozusagen. Ja, mit sich selbst ins Reine kommen zu können, sozusagen. Ganz wichtiges Moment in der Begleitung Sterbender generell, aber auch insbesondere unter den Bedingungen der Haft. Weil natürlich auch Inhaftierte das Gefühl des Scheiterns haben, sozusagen. Es ist ihnen nicht... Es ist auch ihnen eigen, wie jedem anderen Menschen auch. Und solche Fragen tauchen gerade in einem fortschreitenden Sterbeprozess generell stark auf, sozusagen. Und auch bei Menschen im Gefängnis. Ja? Und hier durch eine psychosoziale Begleitung oder auch das sogenannte Spiritual Care, ja, eine Begleitung, eine Gesprächsatmosphäre sozusagen zu ermöglichen, in denen hier eine Verarbeitung auch der Erfahrung des Gescheitertseins sozusagen möglich ist, ja, und damit so etwas zu einer inneren Gelassenheit, zu einer inneren Freiheit zu gelangen. Das ist ein ganz wichtiges Moment von Freiheitserfahrungen, die dann auch in der Situation eines Gefängnisses möglich ist. Und da vielleicht sogar noch wichtiger ist, weil die äußere Freiheit, also Bewegungsfreiheit und dergleichen, eben eingeschränkt ist. Ja? Das scheint mir extrem wichtig zu sein. Also in diesem Sinne gibt es sicherlich auch diese Form von Freiheiten, die ermöglicht und unterstützt werden müssen innerhalb eines Gefängnisses. Es ist die Frucht später Freiheit, sozusagen von älteren Menschen insgesamt, sozusagen aus der Rücksicht eine Form von Gelassenheit auf ihr Leben zu entwerfen, einschließlich der Gefährdungssituationen ihres Lebens, einschließlich auch der Krisen, der Scheiternselemente der Gebrochenheiten der eigenen Biografie. Nicht? Aber dass man sozusagen da mit sich ins Reine kommt. Das heißt, sich nicht hinter schuldlos, darum geht es hier nicht, ja? Aber zumindest ein Gefühl hat, also einer gewissen Konsistenz oder sonst was. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe in der Begleitung von Sterbenden insgesamt und insbesondere natürlich auch unter den Bedingungen von Haft.
Viele Radiohörerinnen und Hörer glauben, dass Lora Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten ARD/ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice bekommt.
Dem ist nicht so. In Bayern haben wir den rechtlichen Status eines Privatradios.
In den meisten Bundesländern wird das ganz anders gehandhabt. Dort bekommen die freien Radios eine Basisförderung und bilden neben den öffentlich-rechtlichen und den kommerziellen Sendern eine dritte Säule in der Radiolandschaft, die Community-Radios.
Aber in Bayern ticken die Uhren bekanntlich anders. Deswegen brauchen wir dringend eure finanzielle Unterstützung.
Denn unsere Miet- und Betriebskosten steigen in diesem Jahr und in den nächsten Jahren ganz erheblich. Und auch der Umzug in die Schwanthaler Straße 81 hat für ein großes Loch in unserem Etat gesorgt, das es zu stopfen gilt.
Deswegen unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den Lora Förderverein e.V.
Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal www.lora924.de oder Telefon 480-2851.
In der Diskussion um Sterben und Haftbedingungen ist häufig zu hören, dass die Inhaftierten doch gar nicht mehr entlassen werden wollen. Das Leben draußen sei ihnen längst fremd geworden, Angehörige gebe es vielleicht gar nicht mehr oder sie wollten mit den Inhaftierten nichts zu tun haben. Nach dieser Argumentation ist der Knast zum Zuhause geworden. Dort sterben heißt zu Hause sterben. Und es stellt sich ja tatsächlich die Frage, wenn man einen Gefangenen entlässt, damit er sein Leben in Freiheit beenden kann, wo beendet er es dann? Die Autorinnen des bereits erwähnten Fachartikels schreiben dazu, wenn es Inhaftierten, die zum Sterben entlassen werden, in Freiheit schlechter geht als im Gefängnis, bleibt das Ideal der Freiheit eine abstrakte Größe. Sterben ist aus dieser Perspektive nicht in jedem Fall außerhalb des Vollzugs menschenwürdiger als drinnen. Professor Lob-Hüdepohl.
Also auch die freiwillige Entscheidung von Inhaftierten oder auch in diesem Sterbeprozess im Gefängnis zu bleiben, ist für sie sogar eine wichtige Perspektive. Ja? Für sie ist es manchmal auch abschreckend zu wissen, ich muss jetzt raus, ja? Muss mich auch den allgemeinen Gesundheitsdienstleistungen anvertrauen, die natürlich oftmals auch mit einer starken Vorurteilsstruktur herangehen. Jetzt nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie nicht gewohnt sind, natürlich mit gerade Haftentlassenen umzugehen. Und das wissen natürlich auch Inhaftierte. Deshalb sagen sie, nein, gerade die letzten Metern meines Lebensweges will ich eben halt in der mir vertrauten Atmosphäre verbringen und deshalb verzichte ich auf das Aussetzen der Haft oder eine vorzeitige Haftentlassung.
Professor Wulff gibt dagegen zu bedenken.
Ja, mir werden auch Fälle entgegengehalten, dass man sagt, ja, die Gefangenen wollen ja gar nicht raus oder sie können nicht raus, weil die Angehörigen sie nicht mehr haben wollen. Wenn Gefangene nicht mehr außerhalb des Gefängnisses sterben wollen, das finde ich besonders traurig, weil ich glaube, dass jeder Mensch ein natürliches Bedürfnis hat, im Frieden und in Freiheit zu sterben. Wenn das nicht mehr da ist, würde ich schon von einem Prisonisierungseffekt sprechen.
Von Prisonisierung spricht man, wenn sich Gefangene an die Gefängniskultur, an dort geltende Normen und Wertvorstellungen anpassen. Sie wollen sich anpassen, um nicht aufzufallen oder Sanktionen zu vermeiden, oder um bei denen akzeptiert zu sein, mit denen sie ihre Haftzeit verbringen. Treibende Kräfte für diese Prisonisierung sind sowohl die Sozialisierung vor der Inhaftierung als auch Erlebnisse und Erfahrungen während des Vollzugs. Im letztgenannten Fall wäre der Wunsch, zum Sterben im Gefängnis zu bleiben, eher nicht der Ausdruck eines freien Willens. Dem Wunsch widersprechen würde Professor Wulff dennoch nicht.
Dann sollen Sie gerne im Gefängnis sterben, aber als freie Menschen. Und das lässt sich machen. In der Bayerischen Gnadenordnung gibt es einen versteckten Paragraphen und der sagt aus, dass der Anstaltsleiter, nicht die Staatsanwaltschaft, sondern der Anstaltsleiter einen sterbenden Gefangenen begnadigen kann. So, er kann sagen, ich begnadige dich, und das ist ja dann eine Entscheidung, die ganz schnell passieren muss, innerhalb von ein, zwei Tagen vielleicht oder Stunden. Und er hat diese Kompetenz, ihn zu begnadigen. Er kann ihn dann noch in der Anstalt belassen und dann stirbt dieser Mensch im Gefängnis, aber nicht als Gefangener. Jetzt kann man sagen, davon hat er ja nicht so viel. Das ist richtig. Aber für mich macht das einen großen Unterschied in der Frage, wie wir eben diesen Menschen behandeln. Da darf ich vielleicht einen Fall bringen, da sage ich sogar mal den Namen, weil es eine Person der Zeitgeschichte ist. Einer der letzten NS-Täter war ein Mann, Josef Schwamberger, der im Zweiten Weltkrieg in Polen Exzesstaten verübt hat. Er ist dann, wie so viele andere, nach Südamerika gegangen, ist erst in den 70er Jahren wieder in einer spektakulären Aktion nach Deutschland gebracht worden, hier in Stuttgart verurteilt worden zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Da war er schon über 70, verbüßte dann seine Strafe in Mannheim, kam in hohem Alter oben auf den Hohen Asberg. Dort bin ich ihm begegnet in einem Gespräch mit dem ärztlichen Direktor. Da war er ansprechbar, er war orientiert, er konnte sich unterhalten. Ich habe ihn dann später noch einmal gesehen, das war ein Monat vor seinem Tod. Das war für mich sehr eindrücklich. Er lag in einem Zimmer. Er war apathisch, lag im Koma. Er hatte eine knorrige Hand und eine Krankenschwester hielt diese knorrige Hand dieses vielfachen Straftäters sehr fürsorglich. Er war dort in den besten Händen, kann man schon sagen. Das wäre auch in einem Hospiz, in einem anderen Krankenhaus nicht anders gewesen. Trotzdem habe ich mich gefragt, muss das sein? Er konnte nicht entlassen werden, weil er hatte noch nicht diese 15 Jahre seiner Haft verbüßt. Das ist die Mindestzeit. Und der damalige Ministerpräsident hat sich nicht getraut, diesen sterbenden Gefangenen aus politischen Gründen zu entlassen, weil er offensichtlich die Konfrontation gefürchtet hat, was vielleicht auch so gekommen wäre. Trotzdem war das für mich ein einschneidendes Erlebnis und ich habe gesagt, da sind wir eigentlich doch an der Grenze. Da hat Strafvollzug keinen Sinn mehr, überhaupt keinen Sinn mehr. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man diesen Sterbenden begnadigt.
Solche Situationen sind für Professor Wulff stets auch eine Nagelprobe für den Staat und für die Gesellschaft.
An harten Fällen, an harten Lebenskonstellationen kann man sehr gut sehen, ob und wie sich das Recht bewährt. Und in welcher Gesellschaft wir leben. Irgendjemand hat mal gesagt, ich glaube Churchill war es, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, alle anderen ausgenommen. Das kann ich auch sagen. Der Rechtsstaat ist der schlechteste Staatsform aller Staatsformen, alle anderen ausgenommen. Also ich bin froh, dass ich in diesem Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland leben darf. Aber an bestimmten Stellen müssen wir nachjustieren. Und hier würde ich einen Eckpunkt sehen. Da wünsche ich mir mehr öffentliche Zustimmung.
Und auch Professor Lob-Hüdepohl formuliert noch einen Wunsch an die Gesellschaft.
Sich auf das Wagnis einzulassen. Denn das Wagnis solch eines, darf ich mal sagen, Versuchs eines humanisierenden Strafvollzuges bleibt ein Wagnis. Es kann sein, dass der Gedanke der Resozialisierung nicht fruchtet. Es gibt auch Resozialisierungsverweigerer. Aber ich würde hier der Gesellschaft immer empfehlen und dem Staat immer auch, aber da sehe ich eigentlich keine Gegenläufigkeit, muss ich ganz offen sagen, dass er die Türe in unserer Gesellschaft offen hält für dieses Wagnis. Das hat aber jetzt nicht mehr mit Altern und Sterben zu tun, sondern das hat natürlich generell etwas mit Strafvollzug zu tun. Und mit Blick auf Altern und Sterben würde ich tatsächlich sagen, dass wir alterssensibel werden, also sensibel für die spezifischen Bedarfe, aber auch Kompetenzen von Menschen, sowohl außerhalb der Gefängnismauern wie aber auch innerhalb. Das ist extrem wichtig, also dass wir nicht vergessen, dass auch in der Phase des Sterbens Leben sich vollzieht und deshalb das Sterben nicht einfach entsorgen, sondern in dem Gegebenen irgendwie auch gestalten. Also ich sage immer, Sterben auch als Gestaltsaal zu begreifen und weder als Schicksal oder Machsaal, sondern in dieser Weise auch dafür sensibel zu bleiben, sensibel zu werden, möglicherweise das auch strukturell zu unterstützen durch eine entsprechende durch entsprechende Angebote der palliativ-hospizlichen Versorgung, auch im Gefängnis. Das scheint mir extrem wichtig zu sein.
Der Krieg ist ein lächerlicher Hohn auf die Menschheit. Blaise Pascal.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+, und 24 Stunden im Internetstream.
National wie international nimmt der Anteil alter Menschen im Strafvollzug zu. Mit ihren bisherigen Zweckbestimmungen sind die Justizvollzugsanstalten auf diese Entwicklung allerdings nicht unbedingt vorbereitet. Das zeigen die Gespräche für diese Sendung ebenso wie Studien, die sich mit dem Thema Altern und Sterben im Gefängnis beschäftigt haben. Handlungsbedarf besteht demnach auf mehreren Ebenen. Über allem schwebt die Frage, wie kann sichergestellt werden, dass sterbende Gefangene unabhängig von ihrer Straftat oder anderen Umständen Zugang zu einem würdevollen Sterben haben. In diesem Zusammenhang wären sicherlich einheitliche und nachvollziehbare Regelungen für Haftentlassung und Begnadigung sinnvoll. Kommt eine Entlassung nicht in Frage, stehen Gefängnisse vor der Herausforderung, qualifizierte medizinische, palliative und hospizliche Betreuung für sterbende Insassen zu gewährleisten. Dazu braucht es entsprechende strukturelle Voraussetzungen, geschultes Personal und eine Anstaltskultur, die eine Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer zulässt. Wo dies nicht möglich ist, kann die Zusammenarbeit mit externen Palliativ- und Hospizeinrichtungen Abhilfe schaffen. Ein weiteres Problem stellen Sicherheitsprotokolle dar, die sich an den Strafzwecken orientieren, nicht aber an den Bedürfnissen Sterbender. So sind Besuche gegebenenfalls nur in speziellen Räumen vorgesehen, die ein schwerkranker Mensch aber nicht mehr aufsuchen kann. Es ist daher zu diskutieren, ob bzw. inwieweit Einschränkungen im Rahmen des Strafvollzugs unter allen Umständen auch für Menschen gelten sollen, die im Gefängnis sterben. Da ist noch viel zu tun für die Justiz- und Gesundheitsministerien in Bund und Ländern sowie für die Behörden und Einrichtungen des Justizvollzugs. Das war die Sendung »Sterben im Knast. Ist die Würde des Menschen vielleicht doch antastbar?« Sie bildet den vierten und letzten Teil der Reihe »Sterben abseits der Gesellschaft«. Die bisherigen Sendungen waren der Sterbebegleitung bei Menschen mit Migrationshintergrund, bei Menschen mit Behinderungen sowie bei Wohnungs- und obdachlosen Menschen gewidmet. So sehr sich diese Gruppen auch voneinander unterscheiden, was die Bedürfnisse am Lebensende anbelangt, gibt es doch einen gemeinsamen Nenner. Da ist zum einen der Wunsch nach Linderung von Symptomen wie Schmerzen, Übelkeit und Atemnot. Weiter schätzen viele Betroffene eine emotionale Begleitung, um über Angst, Trauer, Unsicherheit und andere Gefühle zu sprechen und damit umzugehen. Oft besteht auch noch der Wunsch nach Selbstbestimmung. Diese Menschen wollen die Möglichkeit haben, über die Umstände ihres Sterbens selbst zu entscheiden. Ein weiterer Aspekt ist der Austausch mit An- und Zugehörigen. Wichtige Themen sind dann beispielsweise der gemeinsame Rückblick auf das Leben, das Teilen von Erinnerungen, aber auch Dank oder Vergebung und schließlich Abschied. Ein Teil der Betroffenen hat auch spirituelle Bedürfnisse, möchte sie vielleicht mit Geistlichen austauschen oder Rituale pflegen. Und schließlich geht es Sterbenden darum, dass Pflegende ihre Würde wahren, Privatsphäre, kulturelle Sensibilitäten und individuelle Präferenzen respektieren. Für mich persönlich war es sehr beeindruckend zu erfahren, mit wie viel Engagement sich professionelle und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Palliativeinrichtungen und Sozialdiensten dafür einsetzen, dass diese Wünsche und Bedürfnisse bestmöglich erfüllt werden. Und es ist zu hoffen, dass Lücken in der Versorgung geschlossen werden, damit möglichst alle Sterbenden die Betreuung erhalten, die sie benötigen. Mein Dank gilt noch einmal allen, die sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben, sowie der Bayerischen Stiftung Hospiz und der Evangelischen Stiftung Hospiz, die die Produktion der Sendereihe unterstützt haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Sendung nachhören möchten, dann können Sie dies gerne tun unter www.lora924.de/sterben-abseits-der-gesellschaft. Sie können dort auch einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Auf Wiederhören sagt Günther Löffelmann.
Es ist so, auf der Straße wird gestorben natürlich. Ich habe in der Pilgersheimer Straße meine Laufbahn begonnen, habe da auch Herrschaften betreut, die wirklich obdachlos waren unter der Brücke. Und da habe ich Herrschaften erlebt, die sind einfach in ihrem Schlafsack eingeschlafen. Da hat man längere Zeit nichts mehr gehört, 2-3 Tage, hat nachgeguckt, dann lagen die in ihren Schlafsäcken.
Ja, ich wünsche mir eigentlich von jedem Bürger und jeder Bürgerin, dass man nicht wegschaut, wenn irgendwo ein Obdachloser ist. Das heißt nicht, dass ich die Erwartung hätte, dass man sich dann tatsächlich selber darum kümmern muss. Das ist oft gar nicht so einfach. Aber dann zum Telefon zu greifen, wenn man da jemanden sieht.
Schmerzfrei zu sein, angstfrei zu sein, ein vertrautes Umfeld zu haben, Sicherheit zu haben, zu wissen, an wen ich mich wenden kann, wenn was ist. Also diese elementaren Grundbedürfnisse sind im Endeffekt bei jedem zu beobachten.
Aber die Krankenhäuser sind in keinster Weise darauf vorbereitet, also es gibt bestimmt auch Ausnahmen, Menschen mit geistiger Behinderung zu begleiten. Da ist kein böser Wille dahinter. Aber wenn es um die Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung geht, dann haben Angehörige unisono berichten, dass sie, wenn ihr Angehöriger mit geistiger Behinderung ins Krankenhaus muss, dass sie quasi eine 24-Stunden-Begleitung dort organisieren, aus der Familie heraus. Manchmal auch tatsächlich aus der Einrichtung der Behindertenhilfe heraus. Weil